Wie war das denn, nicht trinkend im Musikbusiness zu sein? Wird das akzeptiert oder musstest du dir viel anhören?
Sowohl als auch.
Okay.
Ja, also ja, ja. Es ist, man ist echt überrascht oft, wie thematisiert das ist oft.
Ja.
Wo man sich dann rechtfertigen muss, dass man nicht trinkt oder warum das man nicht macht. Und dann manchmal sage ich, oh, ich habe keine Lust. Manchmal sage ich, ich muss fahren. Manchmal sage ich eben, mein Vater ein Junkie war. Es gibt so einen Satz, so everything after but is bullshit. So alles, was nach aber kommt, ist eigentlich total bullshit. Ja, okay. So ich wäre gerne arbeiten gegangen, aber und dann.
Ja.
Das war mir am ersten klar, dass was mit der Oma nicht stimmt. Und habe versucht, das zu verstehen, aber da wollte niemand wirklich damit auseinandersetzen.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
Hallo Nina.
Hi Fabian.
So. Ich habe, wir nehmen jetzt neu auf, also wir machen alles anders. Wir
okay.
haben jetzt neues Equipment, ein blinkendes Pult, wo so ganz viele Sachen drauf sind.
Ja, es sieht richtig schön aus, sieht aus wie im Comic.
Und mehr Mikros, weil für alle Soundfetischisten da draußen und Fetischistinnen, ja, wir wissen, wir klingen nicht immer gleich gut, aber uns ist es immer lieb, zu den Leuten noch nach Hause zu gehen oder sie irgendwie zu uns einzuladen und nicht alles ein Mikro trainiert.
Mikrostabil.
Mikrostabil. Und deswegen haben wir technisch ein bisschen aufgerüstet und haben immer noch den lieben Martin, der das noch ein bisschen poliert. Und für alle Soundfetischistinnen und Fetischisten, es wird weiter unterschiedlich klingen. Aber dieses lustige Pult, ich mache das nur heute einmalig, weil die schon drauf waren. Ne? Ich kann nur so einen Jingle jetzt abfahren wie vorher, aber ich kann jetzt, wenn ich was Lustiges gesagt habe, was ich ja dauernd tue, mache ich einfach.
Das machst du einmal. Das machst du einmal, Schatz.
Okay.
Und dann hast du alleine einen Podcast. So, einer noch und ich bin weg. Nein!
So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt einmal zeigen. Mhm. Ansonsten
wie so ein Kind, das sein Spielzeug vorführt, ne?
Ja.
Guck mal, was mein neues Paw Patrol-Auto alles kann.
Was für ein Auto?
Paw Patrol?
Kenn ich nie.
Die Rettungshundestaffel?
Nein.
Du bist schon zu lange nicht mehr regelmäßig bei uns, sonst hätte meine Tochter dir alles erklärt.
Ich kenne Fury und Lassie.
Mhm.
Ich bin alt.
Mhm.
Ja. Aber das war noch, weißt du, das war mit Werten. Fury gab es 3 Folgen, glaube ich, einfach nur, ne? Ist egal, das machen wir anders. Du klingelst.
Sorry,
ja.
Das war ein Wecker.
Mhm.
Alles andere ist leise.
Ja, ja, so. Ja, Frau Goldberg und ihr Handy. Ich frage immer, so während der Jingle läuft, da mache ich noch so ein Zeichen aufs Handy und krieg so einen leicht genervten Blick. Ja klar,
es ist aus. Ja, es ist ja auch leise. Was weiß ich, dass ich ja aus letzter Woche 13.15 Uhr irgendwie noch einen Wecker habe.
Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt richtig zerkrachen,
unsere Paartherapie müssen.
Ja, würde ich sagen, wir warten jetzt kurz und dann kommt nämlich gleich unser Freund Matt zu Besuch. Und keine Sorge, wir sind nicht in der Paartherapie, wir sind immer noch ein Podcast für jegliche psychischen Macken.
Ja, das sind wir. So wird es auch bleiben.
Alles klar.
Bis gleich.
Bis gleich. Hallo Matt, schön, dass du da bist.
Hi, schön hier zu sein.
Ja. Matt, du bist auch jemand, wo wir uns total gefreut haben, der gesagt hat, ich kann was erzählen, ich will was erzählen. Und wir reden heute einfach mal ganz grob über das Thema Sucht,
ja.
Richtig?
Ja.
Aber du hast quasi 2 Themen damit, ne?
Ja, je nachdem. Also ich bin in einer Familie groß geworden, der sehr viel mit Sucht beschäftigt waren, zum großen Teil als Leute, die untersucht leiden. Und mein Stiefvater aber, der leitete eine Nervenklinik, der auf jeden Fall viel mit Sucht gearbeitet hat.
Und du hast dann später auch eine Ausbildung gemacht, um mit Jugendlichen zu arbeiten, die Suchtprobleme haben.
100% korrekt.
Genau, das meine ich mal. Alles klar. Aber dann fangen wir nochmal mit deiner Familie an, wenn du möchtest.
Ja, gerne, gerne.
Du kommst aus Chicago?
Ja.
Genau. Ja. Und wenn du sagst Sucht, sind wir beim Klassiker mit Alkohol oder was geht's hauptsächlich?
Oh Gott, alles möglich. Also mein Vater, das habe ich nicht so lange Zeit nicht mitgekriegt, aber der hat auch mein Leben lang immer weiter Kokain benutzt und Marihuana geraucht und Alkohol getrunken. Ich hatte das, was ich dann davon mitgekriegt habe, war erst später, so mit 17, dass es wirklich problematisch wurde. So, der hatte unser Restaurant verloren und der hat erzählt aus anderen Gründen, aber das war letztendlich, weil er halt erwischt wurde beim Koksen in der Badezimmer, also in der Toilette da, genau.
Classy.
Ja, super, oder? Genau. Und so mit 13, aber vorher irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Oma Alkoholikerin ist. Genau.
Wie hast du das bemerkt?
Also dass sie deutlich oft beschwipst wurde, genau, und regelmäßig. Das in die Häufigkeit wurde immer mehr und das unangenehm, so zum Albern bis aggressiv. Und dann noch, als ich 16, 17 war, dann kamen auch komische Anrufe, vorwurfsvolle Anrufe von ihr. Weihnachten dann, die auseinandergegangen sind durch Streit, weil sie halt zu beschwipst war und Leute komische Sachen gesagt hatten.
Okay.
Das heißt, genau. Und auch an ihr Bruder war Alkoholiker, aber war auch in, wie sagt man das, so Recovery, in Erholung, so ein Alcoholics Anonymous.
Kur ist, glaube ich, das hier, ja, oder Entzug.
Entzug.
Ja. Entzug, aber genau, es ist dann jede Woche mehrmals die Woche zu so Support-Hilfegruppe gegangen. Ja, genau. Ja. Und hat versucht, meine Oma zu helfen, aber. Und auf mein Opa-Seite, also ich meine, die Liste ist echt lang. Okay. Also,
merkst fangen du, wir so. Mit denen an, die keine Süchte hatten.
Genau. Ich und meine Brüdern.
Ja.
Von daher, ich glaube, wir sind alle ziemlich nüchtern, was das alles angeht. Wir haben so viel Mist um uns herum gesehen.
Ja.
Genau. Also mein Opa war auch wettenspielsüchtig. Mein Onkel, genau, der Sohn von meinem Opa und Oma. Genau. Oh. Ja, und mit alles drum und dran. Also sämtliche Jobs verloren wegen Klauen, musste, weiß ich nicht, in meiner Kindheit 10, 12 Mal umziehen von Job zu Job, Stadt zu Stadt. Also schon. Scheiße. Schon krass, ja.
Und du und deine Brüder, ich weiß nicht, wie viel Abstand ihr habt, aber konntet ihr dann quasi über die betrunkene Oma schon auch als Kinder und Jugendliche sprechen oder hat das jeder mit sich ausgemacht?
Ich habe, das ist eine super Frage. Also mit meinem älteren Bruder, damals zu der Zeit, das war etwas, ich glaube, der war einfach in seiner eigenen Welt beschäftigt. Ich glaube, so hat er das irgendwie bewältigt, dass er einfach nur so auf Leistung, Schulleistung, Sportleistung und der ist heutzutage ein Anwalt und ist Partner in einer Kanzlei. Ich glaube, weil er eben so gerade ausgerichtet ist. Und mit meinem Zwillingsbruder haben wir viel darüber gesprochen. Genau. Aber jeder hat das irgendwie anders für sich bewältigt. Aber das war mir schon klar, dass etwas, ja, das war mir am ersten klar, dass was mit der Oma nicht stimmt. Und habe versucht, das zu verstehen, aber da wollte niemand wirklich damit auseinandersetzen.
Also du hast auch versucht, darüber zu sprechen, aber bist quasi auf verschlossene Türen gestoßen?
Genau, weil ich meine, als Kind, das sind die Leute, die dir für einen verantwortlich sind. So, und irgendwie, das kannst du nicht reparieren, sozusagen. Und am besten geht nicht jeder für sich, aber genau, also hat jemand versucht, dass sie irgendwie für sich selber kommen hat.
Ja, und ich dachte jetzt gerade, wenn dein Stiefvater auch irgendwie so multitoxisch war, hatte der wahrscheinlich auch kein Interesse daran, mit dir ein Gespräch zu führen, was dir das Verhalten der Oma auch erklärt, weil, ne? Also ja, je mehr du darüber verstehst, desto eher hättest du ja ihn auch enttarnen können.
Ja, nur mein Stiefvater ist halt Psychologe, der auf Sucht spezialisiert ist.
Genau. Ah, okay.
Aber der kam später zu meiner, also
ach
der
so,
ist genau, der ist erst mit meiner Mutter zusammengekommen, als ich so 17 war.
Okay, dann, okay. Ja.
Und deine Mutter hatte auch ein Suchtproblem? Also haben sie sich darüber kennengelernt oder ist das ein Zufall?
Nee, die haben zusammengearbeitet.
Okay.
Ja. Genau, die haben zusammengearbeitet in so einem Gefängnis. und wo mein Stiefvater Psychologe war erstmal und dann meine Mutter ein Verwaltungs-, also Sekretärin, aber halt Verwaltungsadministratorin oder wie das euphemistisch gesagt wird.
Ist auch schön, wir haben uns im Gefängnis kennengelernt.
Man, super.
Ja, man denkt an alles so, nur nicht an eine Verwaltungsbeamte mit einem Psychologen.
Nee, genau. Es ist nicht der Stoff für einen romantischen Rom-Com-Film. Genau.
Und also du hast ja schon gesagt, es gab jetzt keinen offenen Umgang damit oder Gespräche innerhalb der Familie über das Thema Sucht.
Also irgendwann, so 15, 16 hatten wir mal versucht, so eine Intervention mit meiner Oma zu haben, das schon.
Wie ging das aus? Also
furchtbar, da sind alle nach Hause frustriert gegangen, wie man das halt vorstellt. Das ist, wir sind nicht, also ich will nicht gegen Intervention als Maßnahme sprechen, das meine ich nicht, nur man muss auch darauf gefasst sein, dass eine Intervention reicht nicht, so oft. Und das.
Also ich stelle mir das vor, die Oma kam nach Hause, ihr wart schon alle da und habt gesagt, Oma, jetzt machen wir eine Intervention. Jeder hat was gesagt dazu persönlich und Oma hat gesagt, fickt euch, das stimmt alles nicht, mir geht's gut, geht nach Hause.
Ja, also letztendlich ist es halt, jeder könnte den Dialog schreiben, wie man das vorstellt, weil es ist tatsächlich so.
Ja.
Wir gingen reihum, wie wir alle da sind von betroffen. Ich habe auch erzählt, ey, weißt du, Oma, Grandma, ich find's scheiße, wenn du mich Samstagabend anrufst und mich belaberst mit irgendwelchen Vorwürfen. So. Und genau, so reihum hat dann Sachen aufgelistet, hey, das ist so ein Weihnachten, wir wollen nicht noch eine Weihnachten haben, der in Tränen oder irgend so ein Streit endet und also fickt euch, wobei das ist nicht auszuschließen, dass meine Oma sowas sagen würde. ich bin dreimal 20 Jahre alt, so, ich kann machen, was ich will, ihr habt mir nichts zu sagen. So. Mhm. Ja.
Wie viel von deiner Familie in Chicago, also leben die heute noch, die Oma und so? Und wie ist der Kontakt jetzt und ihr Suchtverhalten jetzt?
Nee, okay, ja, das ist, ja, ich meine, ich bin jetzt fast in 43 und ja, also die Oma, mein Opa, Vater, Mutter, die leben halt nicht mehr, genau.
Niemand lebt mehr.
Aber mein Stiefvater schon.
Okay.
Genau. Ja. Und mein Onkel mit der Spielsuchtproblem, der lebt noch, aber wir haben keinen Kontakt, weil er eben so viel Mist gemacht hat. Und mein Vater war auch bis ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber der war bis zum Ende süchtig. Also der war wirklich krasser Alkoholiker bis zum Ende. Und ja, jeden Tag gekifft oder Amphetamine genommen, den er eigentlich nicht brauchte, solche Sachen. Aber wirklich bis zum Schluss.
Wie alt ist er geworden damit?
Also man glaubt nicht, was manchmal der Körper aussetzen kann. Der ist 70 geworden.
Okay.
Ja.
Und wie ist deine eigene Geschichte mit Sucht und Rauschmitteln? Also du meinst schon, du und deine Brüder, ihr habt das dann gar nicht. Aber man ist ja in der Pubertät irgendwann, man probiert Sachen aus. Warst du auch mal gefährdet oder war für dich immer klar, ich will nicht so werden?
Ja, es war tatsächlich, ich war nicht langweilig, aber ich hab gar nichts getrunken. Also wirklich, ich habe nichts getrunken, wo ich 16 war. Und wirklich, ich dann einmal, witzigerweise, ich war in Erlangen für eine Schule Austausch.
Mhm. Dein erster Kontakt mit Deutschland, oder was?
Ja, genau. Ja, und das war das erste Mal, wo ich betrunken war. Bis dahin habe ich wirklich gar nichts getrunken, nichts geraucht. Ich hatte einfach furchtbar Respekt davor.
Vomiting in Erlangen, ein kleines Roadmovie.
Stimmt, da war alles drin.
Oder dann halt nicht mehr.
Ja.
Darf ich den Knopf drücken?
Ja, drück ihn. So. Okay, aber das war's, wir strapazieren das nicht.
Ja, ja.
Ja, und danach dann auch nicht mehr. Also ich habe, bis ich Student war in der Uni, also ich habe einmal so ein paar Mal hier und da gekifft, aber das hat mein Vater mich überredet, zum Beispiel.
Ernsthaft?
Ich schwöre, ja, mein Vater hat mich überredet, kiffen zu probieren.
Komm, Junge, jetzt kiff mal mit.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ja, ich kam nach Hause von der Arbeit, weil es ist halt üblich in den USA, dass Schüler arbeiten ab 14, 15. Und das war ein Samstagabend. Anna, ich kam, weiß ich nicht, 10 nach Hause oder so. Und meine anderen Brüder waren weg unterwegs. Und ich habe geduscht. Und dann kam ich raus und da war ein Bong auf dem Tisch. Ich dachte, hey Dad, was zum Teufel ist das? Und ich sagte, du weißt das wirklich nicht, was das ist? Nee, keine Ahnung. Ja, und der ging irgendwie, weiß nicht, irgendwie ging er davon aus, dass ich viel gekippt hat oder so, okay. Aber hatte ich gar nicht. Also, war
hat
wirklich
er sich
nüchtern.
Gewünscht?
Ja, ich glaube, der hat sich eher, genau, mein Eltern war eher, ich glaube, die waren nicht so kinderfreundlich, ich glaube, die wollten eher Kumpeln haben, so. Mhm.
Okay.
Ja, und da hat er sich gefreut, so, war, ich stand auf die gleiche Musik, wie er, so die ganze, so Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, die ganze Sachen. Und ich glaube, der hat eher so einen Gleichgesinnten, in mir gesehen, ja. Und irgendwie, ja, ich dachte, ja, warum nicht? Ja, ist ein sicherer Ort. Muss man auch sagen zu der Zeit, ich wusste nicht, dass er auch einen Koks-Habit hatte. Mhm. Aber das ist auch eine ähnliche Zeit. Ne? Und ja, dann habe ich es probiert, war total ausgefreakt. Also habe ich echt mega geschlagen, also beim ersten Mal, was eigentlich normalerweise nicht der Fall ist.
Mhm,
dann,
stimmt.
Ja, und dann habe ich gesagt, ey, nee, also Pause. Ja. Und also bis ich, genau, irgendwann in der Studentenzeit habe ich dann wirklich dann alles probiert. Aber irgendwann habe ich immer dann die Bremse gezogen, weil ich dachte, ey, ja. Du weißt, wo das hinführen kann und du weißt, wo du herkommst. So, ja.
Du meinst, dass dieses Wissen um die Wurzeln hat dich davon abgehalten, weiterzumachen? Also hatte das dann im Grunde eine Schutzfunktion, dass du so groß geworden bist, dass du dachtest, okay, das und das macht mir vielleicht Spaß, aber dieses mahnende Beispiel?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Ich glaube, das war quasi das, ich meine, man hat mehrere Möglichkeiten, wenn man groß wird, um die ganzen Vorbilder drumherum. Man sieht das eher als Kopie oder Warnung, so sage ich grob gesagt. Und das war auf jeden Fall, was das alles anging, eher eine Warnung an. So. Und ich meine, dieselbe Chemie hast du dann von deinen Eltern, weißt du? Und ich dachte, okay, irgendwie bleib besser weg davon.
Gefährlich.
Ja, also was eher, da spricht vor, vielleicht eher nicht, weil ich das eher, keine Ahnung, ist so eine Mischung, weil eben weil ich das so ernst nehme.
Mhm. Ja. Ja.
Und war dir da schon auch klar, oder wann kam der Gedanke, dass du in die Richtung sogar beruflich was machen möchtest oder eine Ausbildung machen möchtest? Und erzähl uns auch gern von der Ausbildung.
Ja, Entschuldigung. So mein... Ja, nee, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich so mit 18, es war in das war meine letzte Jahre in High School. Du konntest eine mögliche Kurs war Psychologie. Und ich habe so ein Jahr Psychologie gemacht und dann viel mit meinem Stiefvater dann darüber ausgetauscht. Also meine Eltern waren noch nicht zusammen, aber meine Mutter und Stiefvater waren noch nicht zusammen, aber der war viel da.
Mhm.
So, also, genau. Und wir haben viel ausgetauscht über seinen Job, über Psychologie im Allgemeinen. Und dann irgendwann dachte, okay, das könnte tatsächlich was für mich sein, so eine helfende Rolle zu haben. Und dann immer Sommer, als ich, wenn ich zurückkam von der Uni, hat er gesagt, hey, der hatte dann diese, der ist aus Gefängnis raus sozusagen und hatte diese leitende Stelle an dieser Nervenklinik und hat gesagt, hey, warum kommst du nicht vorbei und kannst du mit den Jugendlichen sprechen? Weil er wusste, dass ich eher so ein nüchterner Typ war, aber sehr aktiv in Musik schon. Also ich war schon zum Teil beruflich unterwegs mit Musik, so mit 16. So quasi, dass du halt mit darüber sprechen kann, ey, es gibt ja andere Sachen, wie du deine Freizeit gestalten kannst, außer...
Ja.
Genau.
Du kannst Pink Floyd auch hören, ohne Stone zu sein.
Ja, genau, sozusagen. Ja. Genau.
Oder spielen.
Oder ein Instrument aufnehmen, oder genau. Also, genau. Und dann bin ich regelmäßig dahin gegangen. Und dann hat er gesagt, hey, wenn du Lust hast, kannst hier eine Ausbildung machen. Und es ist super, weil der hat mir echt viel Verantwortlichkeit gegeben, die ich eigentlich sonst nicht gekriegt hätte, wenn es Leute waren, die ich nicht kannte. Also ich war zu den ganzen Sitzungen gegangen mit den Ärzten und so, wo die alles besprochen hatten am Tisch. Der hat mir super viel Literatur gegeben, hat zu studieren jeden Tag. Hat gesagt, hey, finde Leute in der Gemeinde, die auch Künstler oder Athleten, die hier kommen und auch mit den Jugendlichen sprechen. Also der hat mir echt super viel Verantwortlichkeit gegeben und dann irgendwann gesagt, hey, organisier du die Gruppentherapie-Sessions. So, ja. Und die waren auch dreimal die Woche. So zwei von drei, dann habe ich dann irgendwann gelernt, genau so einen Lesson-Plan quasi so zu machen, was machen wir an den Abend, so gelernt habe, wie man so Urinprobe gibt und so. Und und ich musste halt jemanden verpfeifen, weil die halt ganz eindeutig zu einer Session Stone gekommen sind und hat positiv für Heroin getestet, so ein 16-Jähriger.
Ja,
schon krass, also genau, aber alles durchgemacht. Und das war, ich meine, das war echt scheiße, weil ich war 20, 21. So, ja. Aber es war cool, die Erfahrung zu haben. Und auch, es ist witzig, weil es ist so diese ganze Leute, die mal mit Sucht kämpfen, ja, und diese, ob es Alcoholics Anonymous ist oder Narcotics Anonymous, deren Leben besteht aus, kann man das sagen, so Plattitüde, so wirklich so Bauernweisheiten, so sehr schwarz-weiß.
Kalendersprüche.
Hat. Also wirklich, genau. Und klar, brauchen die sozusagen feste Regeln, so. Und halt, weil, ich meine, die haben immer Ausreden für alles. So, ja. Also gesagt, hey, warum hast du das nicht gemacht? Warum, warum warst du rückfällig sozusagen? Es gibt immer dann Ausreden. Du lernst quasi, die Ausreden durchzuschauen. So, es gibt so einen Satz, so, everything after but is bullshit. So, alles, was nach aber kommt, ist eigentlich total bullshit. Okay. So, ich wäre gerne arbeiten gegangen, aber, und dann, genau. Solche Sachen, oder,
das heißt, du musstest auch lernen, streng zu sein, ne? Weil du meinst, du kannst ja eigentlich mehr so über die Kumpelschiene und ich zeige euch, was kommt, aber du musstest dann auch die Disziplin durchsetzen.
Genau, weil wir hatten, ich habe so die ganze, wie nennt man diese, Intake-Sessions, so diese Aufnahme-Sessions mit, so Interviews dann angefangen mitzumachen. So mit einem 14-jährigen Junge kommt rein, weißt du, und ich habe alles abgekauft, was er gesagt hat, was für Ausreden er gemacht hat. Und habe ich irgendwie, ich war voll auf sein Niveau. Und mein Stiefvater gesagt, hat mich dann nachher wirklich so hardcore so Question-Answer-Session gemacht. So, aber warum hast du das? Das war total Bullshit. Warum konntest du das nicht sehen? Mhm. Und wirklich so, wir hatten so fast eine Stunde auseinandergesetzt. Er wollte mich quasi in der Ecke dringen, würde so, warum konnte ich das nicht durchschauen? Mhm. So, das, ich meine, das war auch nicht nur die Sache kennenlernen, man hat sich auch besser kennengelernt dadurch. Und das sind echt alle Sprüche erinnere ich nicht, aber ganz viele, so wie the way you do one thing is the way you do everything. Das ist auch sowas, was man sagt. So, wenn du etwas schlünzig machst, dann machst du halt alles schlünzig. So, oder?
Stimmt ja gar nicht.
Es stimmt ja gar nicht. Na klar, das sind, aber wie gesagt, das meine ich, dieses Handeln, es stimmt total nicht. Aber ich meine, wenn du so süchtig bist, dass du dein Leben nicht mehr in Kontrolle hast, dann brauchst
stimmt's
du
doch.
Genau. Aber klar, die Realität ist viel komplexer. Aber was für anderen? If it looks like a duck, quacks like a duck and walks like a duck, it's a duck. So, wenn es wirklich so manchmal, wir täuschen uns selber über Sachen, aber manchmal sind die Sachen genau wie die erscheinen eigentlich. So, wir blenden das aus, aktiv oder so.
Und war das dann wirklich für dich, da war deine Familie, wo du das selber auch gesehen hast und da arbeite ich jetzt im Job mit Jugendlichen, war das so ein Ausgleich oder hast du irgendwie versucht, eine Übertragung zu machen? Das, was du in deinem neuen Job gelernt hast, vielleicht doch mit in die Familie zu nehmen?
Auf die Oma anzuwenden.
Ja, ich glaube, das geht automatisch. Ich glaube, du, das sind genau wie ihr das habt in dieser Paartherapeut, dass man quasi, hey, spreche ich mit meinem Partner oder spreche ich mit meinen Paartherapeuten hier? Mhm. Weil ich glaube, das muss man lernen auszuschalten. Aber, oder, ja, also klar, das habe ich, das, da waren vor allem viele Sachen klarer in der Verhalten. So, was für eine Beziehung hatten meine Oma und Opa? Das war, oder wie ist das mit meinem Vater und meinen Stiefmutter oder so, seinen Lebensabschnittsgefährten? Und das war wirklich so Textbuch, so Co-Abhängigkeit. So, und das hat vieles eigentlich ziemlich klar gemacht. Und auch der Distanz. Ich meine, das sind auch so, du lernst, wenn jemand süchtig ist, du musst halt lernen zu lieben mit einer Schulterabstand sozusagen, Schulterlänge Abstand. So quasi, dass wenn jemand so weit ist, dass es immer da ist. So, Und wie kommst du damit klar? Also dramatisch ironischen Sinn. Der Sohn von meinem Stiefvater, also mein Stiefbruder, der war auch total heroinsüchtig geworden und immer rückfällig und immer mit Ausreden und so. Und das musste auch lernen, wie liebst du jemanden mit Abstand sozusagen. Mhm. Das sind tatsächlich, ja.
Der Abstand, also mega die Laienfrage irgendwie, aber denn der Abstand muss gewahrt werden, weil es sonst zu weh tut? Oder wie ist das gemeint?
Ja, klar. Well, ja,
weil bei dem Süchtigen immer die Sucht die Nummer eins ist? Oder?
Ja, aber wie nimmst du halt von dieser Achterbahn raus? Weil wenn du total mitfährst mit jemandem, der rückfällig ist und sagt, ah ja, ich hab's alles wieder im Griff und du weißt, dann bist du wieder dann enttäuscht.
Ja,
und,
ja, ich hab's kapiert.
Mhm. Genau, dass du dem nicht mehr 100% bei Wort nehmen kannst.
Ja. Du musst dich quasi schützen.
Genau, ja. Genau. Sonst leidest du immer. Darunter.
Jetzt habe ich den Abstand verstanden.
Ja, ja. Sehr gut.
Und glaubst du, das Thema hätte dich in dem Maße auch interessiert, ohne die ganze Sucht in deiner eigenen Familie? Oder war das eine Form der Kompensation, was man so schnell annehmen könnte?
Das kann ich nicht sagen, weil das halt so lange dabei war. Weil ich meine, weil meine Familie seit Tag 1 so gaga war. Das kann ich nicht sagen. Also wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich in der heile Welt groß geworden wäre, da käme ich nicht auf, ich weiß nicht, ja.
Weiß man auch nicht,
ne? Ja, ja, aber da ich in der übertragenen Kriegszone groß geworden sind, so ein Vater da mal Jahre nicht da mit Onkel, der einen Abend erwecken muss, weil er ein Restaurant beklaut hat, den er gearbeitet hat und dass er dann von uns, also meine, genau, dass er uns beklaut hat, also das so viel Psychodrama am einen drumherum ist, dann klar interessiert man sich dafür. Aber ich weiß nicht, wie das wäre ohne. Ja.
Wie wirst du heute getriggert? Also du bist ja auch Musiker, das ist jetzt vielleicht nur ein Klischee, aber ich kann mir vorstellen, da wird ja auch viel getrunken und geraucht in der Musikszene.
Ja.
Und bei Leuten, die dir nahestehen.
Unter anderem.
Kannst du da auch ein bisschen Abstand von nehmen oder bist du ganz schnell wieder 14, 13 und hast die ganzen Bilder vor dir und wirst getriggert?
Nicht, also das ist eine super Frage. Ich glaube, das berührt nicht mich an ein quasi so einer traumatischen Ebene. Also da kriege ich nicht Panik, eher Respekt. Also in meine erste musikalische Karriere in den USA, da war ich in Atlanta, ist halt ein Großstadt, und da waren wir echt 5-6 Mal die Woche unterwegs, ne? Und je erfolgreicher du bist, desto weniger musst du deine eigenen Getränke kaufen, desto mehr wirst du so Ecstasy und Cokes angeboten, ohne das zu kaufen müssen. So, das ist genau, das sind diese Nebenbelohnungen oder Fringe Benefits.
Geldwerte Vorteile.
Ja, genau, so ist es. Aber das ich, ja, ist witzig. Ich glaube, das war immer so ein innerer Dialog. Also nicht wo in Panik, aber da war einfach dieser innere Dialog da, wo ich merkte, okay, ich bin dreimal die Woche mindestens betrunken mit meinen Leuten. Also jetzt mache ich 2 Monate Pause. Und nicht, dass ich das brauchte, also zu trinken oder so. Das meine ich nicht. Aber ich merkte, hey, es war eher so, ey, ich muss nicht dreimal die Woche, viermal die Woche betrunken sein. Das ja, und war eben, aber auch in der Zeit, wo ich diese Praktikum gemacht habe, es gab so ein Interview, es gab so eine Abfragliste von, wie gefährdet bist du von Konsum? Mhm. Und es ist halt sehr konservativ. Wenn du so dreimal Häkchen hast, dann ist es schon, das sind rote Flaggen. So eines trinkst du alleine, trinkst du, wenn du traurig bist, trinkst du, wenn du glücklich bist, trinkst du, wenn du nervös bist, trinkst du, wenn du locker werden willst. So zu listen. Wenn du 3 davon hast, das ist quasi so, sozusagen. Ja. Es hat sehr konservativ, aber genau, das ist irgendwie. Ja, diese Wegweiser so präsent im Kopf waren und meine Geschichte, das ist eher ein ständiges Abwägen bei mir. Ja, und auch zu der Zeit so. Das war keine Panikreaktion, aber ich sagte, ey, lass es einfach eine Zeit lang. Ja.
Also wenn ich das so höre, klingt es für mich eher wie eine gute Schutzfunktion, dass quasi deine Herkunft dafür gesorgt hat, dass du Musikbusiness machen kannst, ohne selber zum Säufer zu werden.
Ja, es ist echt ein,
Herausforderung.
Ja, es ist eine Herausforderung und Berufsgefahr.
Also, ja, das meine ich.
Ja, klar. Weil du ständig Leute wollen dir was zu trinken anbieten. Und, ja. Und umsonst. Ich meine, kann ich dir was zu trinken holen oder so und, genau, aber welche Job magst du, wo du ständig trinkst? Also ein LKW-Fahrer kann das nicht machen, ein Bäcker kann das nicht machen. Genau, es gibt keinen anderen Job, wo du halt ständig trinken kannst.
Doch, so. Gastronomie.
Ja, eben, ja, genau. So, ja, und ja, irgendwann auch, ich merkte, dass Alkohol dann, und dann, als ich älter wurde, dann merkte ich, dass Alkohol löst was Unangenehmes aus in mir, genau. Und dann hörte ich auf zu trinken und je mehr denn ich unterwegs mit Musik war, dachte so oder so, hey, ist besser, weißt du, dann kannst du spät arbeiten, früh aufstehen ohne Kater, Papa sein und,
ja,
genau.
Ja. Glaubt ihr denn, Leute, es gibt ja Menschen, die sind anfälliger für Süchte im Allgemeinen als andere. Genetik, Erziehung, Vorbilder,
ja. Woran
liegt das?
Ich habe tatsächlich gestern noch einen langen Artikel in der Geo gelesen mit einem DNA-Forscher.
Ja.
Die Studienlage im Moment weist wohl ziemlich darauf hin, dass sehr, sehr, sehr viel mehr, als wir denken, Gene ist.
Echt? Ja, ja, das war auch, habe ich auch einiges darüber gelesen. Das kommt immer wieder an. Vieles deutet auf die Genetik, dass es diese Suchtgenen gibt. Also ich weiß nicht, ob das was humanistisch ist oder so, da bin ich immer noch skeptisch. Aber ich bin kein Science-Denier oder so. Aber, aber das stimmt. Da sind viele deutet darauf hin.
Allerdings war dem Forscher auch wichtig zu sagen, dass das determiniert nicht dein Schicksal oder so, ne? Also es kann auch eine totale Entlastung sein, wenn irgendwann an Tag X wir alle irgendwie unsere Genome fröhlich entschlüsselt haben, zu wissen, ich habe diese Struktur in mir und dann eben einfach besser darauf zu achten. Er hat von sich als Beispiel genannt, dass er quasi die DNA zur Fettleibigkeit hat und deshalb umso besser darauf achtet, sich wirklich ausgewogen zu ernähren, weil er weiß, ich habe diese Disposition.
Naja,
so, also dieses,
meine nächste Baustelle.
Ne, dass, wenn du hörst, du hast das in den Genen, bedeutet das nicht unbedingt. Bedeutet das nicht unbedingt, dass das dann dein Schicksal ist, sondern vielleicht eher wie du, ne, der es vor der Nase hatte, zu sehen, okay,
ich muss
ein Auge drauf haben.
Aber das spricht auch dafür, dass es so viel in der Familie ist. Also ich weiß nicht, vielleicht trifft das hinter die Kulisse auch so viele Leute, aber kann ich mir echt nicht vorstellen, sonst wäre der Mensch nicht überlebensfähig.
Was meinst du denn?
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß ja nur, ich bin
absoluter
Suchtmensch, deswegen interessiert mich das. Also ich weiß, bei mir als Beispiel ist zum Beispiel.
War richtig galant. Ja.
Das war richtig gut, ne? So, jetzt denk da mal drüber nach. Ich habe nie angefangen mit Fußballwetten.
Okay.
Also so eine Tippliga unter Freunden vielleicht, aber es gab mal so eine Phase, wo ganz viele Freunde von mir Geld drauf gesetzt haben, nicht viel. Und ich wusste, wenn ich damit anfange, gerade auch noch in etwas, wo ich mich auskenne, und dann ist es für mich ja nicht mehr nur Glück, sondern dann habe ich es ja auch noch in der Hand, ne? Ich habe das nie gemacht, weil ich wusste, da bin ich total gefährdet. Und das habe ich in vielen. Ich glaube, ich bin schon so extrem und ich kann leicht abhängig werden von Sachen. Oder sie können mir sehr, sehr gut gefallen und ich brauche sie. Und ich weiß halt von anderen Freunden, die haben das generell nicht so. Und ich bin immer sehr wachsam.
Ja, ich auch. So geht's mir auch. Also ich habe auch paar Süchte in der Familie und ja, denk da auch lieber mal Augen auf.
Ja, ja. Ist besser so, sowieso, aber, also nicht, dass ich meine, alle so ein Zölibat und nüchtern sein, das
meine
ich gar
nicht. Nein, bloß nicht.
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber, ja. Nur du musst halt wissen, woraus du bestehst halt. Wo sind deine Triggerpunkte? Und das Problem ist Sucht, ich meine, ja, um zurück zu diese ganze Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous. Also du musst halt, ja, du darfst halt natürlich ein ATS sein, aber du musst halt, weiß ich nicht, akzeptieren, dass es eine höhere Gewalt gibt oder so. Und ich habe das so ausgelöst, ich meine, Sucht ist eine höhere Gewalt. Du kämpfst mit etwas, das letztendlich stärker ist als du. Mhm. Das ist halt eine Drache, die du halt nicht besiegen kannst in dem Sinn. Das ist einfach so. Genau, deswegen kannst mal mit dem Drachen mal fliegen gehen, aber muss halt immerhin wissen, dass es eine Drache ist.
Danach muss er in die Garage für lange Zeit.
Genau.
Wie war das denn, nicht trinkend im Musikbusiness zu sein? Wird das akzeptiert oder musstest du dir viel anhören?
Sowohl als auch.
Okay.
Ja, also ja. Es ist, man ist echt überrascht oft, wie thematisiert das ist oft.
Ja.
Obwohl man sich dann rechtfertigen muss, dass man nicht trinkt oder warum das man nicht macht. Und dann manchmal sage ich, ich habe keine Lust, manchmal sage ich, ich muss fahren, manchmal sage ich eben, mein Vater ein Junkie war.
Ja,
und dann, genau.
Ich fand das auch immer sehr abenteuerlich, was da so kommt. Ich habe ja auch nie getrunken, das hatten wir, glaube ich, in Folge 1. Während des Lockdowns habe ich mal ein paar Longdrinks probiert, aber ich kann nicht trinken. Ich weiß nicht, wie es ist, wirklich voll zu sein. Aber was ich mir anhören musste, war echt abenteuerlich. Irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, kurz vor der Hochzeit, ob ich mir nicht wenigstens dieses eine Glas Sekt angewöhnen könnte für Hochzeiten, Premieren und andere solche Anlässe, weil sonst die Leute ja denken könnten, ich sei eine trockene Alkoholikerin, jetzt wo ich so um die 30 bin. Wo ich auch dachte, ja bitte, also dann... Ich gewöhne mir doch jetzt nicht irgendwie einen Stoff an, damit man nicht denkt, ich sei mal von diesem Stoff abhängig gewesen. Also es ist viermal um die Ecke und mit Looping völlig bekloppt. Und das war auch noch nicht das Verrückteste. Also
ja, aber das ist schon krass, ja. Ja, also, und es ist oft bei dieselben Leute dann immer noch Thema. Leute, die ich seit Jahren kenne, wo ich so Abendessen bin und dann sagt, bist du sicher, dass du nicht was trinkst? Trinkst du jetzt? Also.
Ich finde, man kriegt so ein Geschmäckle dafür, dass die Leute offenbar selber damit ein Thema haben, genau. Weil sie sich so krass gemerkt haben, dass du nicht trinkst. Das ist denen so suspekt oder so.
Ja, stimmt, die sind mit sich selber konfrontiert. Das sind Leute, die auch dann jeden Abend.
Ja.
Etwas mit bis einiges trinken muss, jeder Ereignis trinken ist mit Alkohol. Und das ist, warum Alkohol besonders gefährlich ist, weil es einfach so akzeptierbar und eher gehört einfach zum, drumherum. Ja.
Oder wie oft ich so richtig Respekt gezollt bekam dafür, dass ich nicht trinke, wo ich auch dachte, Leute, nee, das ist auch falsch, das ist keine Leistung.
Nee.
Ne? So, es schmeckt mir nicht, ich fühle mich unwohl, es hat mich in der Jugend schon verunsichert, dieses Gefühl, also habe ich es gelassen. So, und dann so, wow, du trinkst, ich muss trotzdem so gut drauf. Hammer.
Nee, genau, ich kenne es auch mit dem falschen Lob, weil ich meine, es wäre schwieriger bei mir, kein Pringles mehr zu essen. Also der Alkohol, Alkohol, es drückt auch oft auf mein Sad-Button, auf meinen Traurig-Knopf und dachte, ich lass das einfach, weil ich will nicht so fühlen. Wenn es hammergeil wäre, wäre es wahrscheinlich dann gefährlich, aber es ist einfach nicht hammergeil bei mir.
Und aber
Pringles sind hammergeil, leider.
Pringles sind hammergeil. Welche Sorte?
Also, ja, es ist eher welche nicht. Ich finde Pizza nichts. Ich meine, Salt and Vinegar ist auch super. Also plain, aber ich meine, die gute plain.
Das ist die rote, ne?
Ja, genau. Die gehen auch rein.
Apropos rot, wie steht es um dein Herz, wenn du mit Sucht konfrontiert bist, hast du Mitgefühl für Süchtige, dadurch, dass du in deiner Familie diesen Struggle gesehen hast, oder hast du eher so eine Abneigung oder wenig Respekt?
Ja,
guckst
stimmt.
Du auf die Leute hinab oder kannst du die in dein Herz schließen?
So eine Ekelabneigung,
manche.
Ja, das stimmt. Ja, super, super Frage.
Wir stellen offenbar nur super Fragen hier heute, laut Matt.
Ich bin wahrscheinlich etwas abgehärtet, also nicht kalt, also es tut mir schon leid und so, aber ich meine, wenn du in der Stadt gehst oder so, du bist umgeben von Sucht überall, also jeder, der auf die Straße ist eher, weil die süchtig sind oder wahnsinnig oder leiden unter so Mental Illness oder beides halt. Ich bin nicht ja, ich bin nicht apathisch, aber ich sehe das eher klinisch.
Okay. So,
Ich gebe Leute kein Geld, weil ich weiß, dass sie Alkohol damit kaufen.
Guck mal, ich gebe denen Geld, weil ich denke, du hast das Recht dazu, dich zu Tode zu trinken. Ich bestimme nicht, was du mit meinem Geld machst.
Haben also, die auch. Ja. Ich würde niemandem Geld geben und sagen, aber kauf dir keinen Drogen damit. Nee,
cool.
Das nicht. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, die haben, klar, das ist das Einige, womit die sich dann besser fühlen dann. Also, genau, aber ich bin nicht apathisch, bin nicht ekel abgeneigt, aber auch wahrscheinlich mit einem klinischen Abstand, was das angeht.
Da fällt mir übrigens ein, ich mache gerade so was für meinen Magen mit chinesischem Medizingedöns. Und da darf man nichts, was Spaß macht. Gar nichts. Unter anderem kein Alkohol. Und ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal. Und es ist total krass. Also ich liebe Bier. Ne? Also ich trinke gerne. Und ich finde es so krass, die ersten 3 Tage, wie schwierig die sind. Vor allem mit wie viel Situationen der Gedanke an Bier verknüpft ist.
Ja.
Und man macht den Laptop zu. Man macht das Fußballspiel an. Man ruft seinen besten Freund an oder so. Ja. Ah ja, dann gehe ich in den Kühlschrank und hole mir mal ein Bierchen. Und dann ist das, ach so, nee, klar, ich mache das ja gerade nicht.
Ja.
Und das sind so 3 Tage. Und ich bin jedes Mal wieder schon erschrocken, in wie viel Situationen bei mir das Wort Bier aufblinkt.
In vor allem in einem positiven Zusammenhang.
Genau.
Ja. Das sind alle super schöne Beispiele, wo man sich eine Bier gönnt.
Ja, das habe ich mir angewöhnt in meiner großen Krise. Nicht trinken, wenn man traurig ist oder wütend oder so. Ne? Ja. Aber trotzdem, wie oft ich denke, jetzt ein Bierchen dazu. Und nach 3 Tagen geht das. Dann habe ich manchmal noch so Trinkneid, wenn ich dann in der Phase wirklich, wenn Leute ein Fußballspiel gucken und alle sitzen da abends mit dem Bier und ich habe halt meinen chinesischen Tee in der Hand. Das ist dann so dieses Neidding. Aber,
zu Recht.
Ja, auch völlig zu Recht. Aber die ersten 3 Tage denke ich immer, Alter, das ist schon krass. Also wie oft ich jetzt denke, jetzt will ich ein Bier.
Als Automatismus quasi.
Total.
Mit diesen Handlungen.
Es schmeckt halt auch geil, ne? Das ist halt auch noch mein Problem. Also, ja.
Sucht ist ein Riesenfeld. Ich möchte eigentlich noch eine ganze Folge machen. Weil irgendwie mal, bei mir persönlich ist auch das Verständnis für Sucht mit den Jahren gewachsen. Irgendwie. Dass ich wirklich.
Ja, inwiefern?
Ja, dass ich das sehen kann, dass das einfach wirklich so eine, wie du eben sagtest, so ein großer Drache ist und ich vielleicht einfach keine Ahnung habe, was das bedeutet, mit so einem Drachen umzugehen.
Es kann einem leid tun.
Sagen wir mal so, mein Menschenbild verbietet mir zu sagen, dass das alles charakterschwache Menschen sind.
Gar nicht.
Die Sucht ist es überhaupt nicht wahr.
Nee.
Da gibt es keinen Zusammenhang zwischen Charakterschwäche oder allgemein Schwäche oder nicht standhalten können. Das ist es nicht.
Nee, und deswegen ist meine Abneigung zu die genetische Theorie, weil ich glaube, alle sind suchtgefährdet irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich eher mit dem menschlichen Zustand zu tun, sage ich mal, dass man suchtgefährdet ist. Weil man einfach ein bisschen philosophisch zu werden, man als kognitives oder bewusster Wesen, weil es ist porös, finde ich. So. Mhm. Und man erfüllt das mit super vielen Sachen. Und Rausch ist einfach, das ist halt so wie Panzertape, weißt du? Man kriegt man einiges dicht damit, super schnell sozusagen.
Ja.
Das Gaffertape für die Seele.
Genau, Drogen sind Gaffertape für die Seele, ja. Aber es funktioniert in einem sinkenden Schiff nicht, aber bei der Metapher zu bleiben.
Mhm.
Ja. Aber das trifft halt, deswegen ist jeder einzelne Mensch halt davon gefährdet. So.
Geht es euch auch so? Ich meine, mit Blick auf die Zeit, dass ich das Gefühl habe, wir haben alles lediglich angerissen.
Das habe ich aber meistens hier bei dem
Podcast. Das stimmt, aber heute
ich finde besonders. Auch, man reißt hier einfach an mit ganz viel Halb- und Viertelwissen von mir und dann schiebe ich diese Themen in die Gesellschaft, dann können richtige Experten nochmal drüber reden.
Können dezidiert sagen, wo wir hart Scheiße gelabert haben.
Ja, okay, dann würde ich sagen, Matt, vielen Dank bis hierhin erstmal.
Ja, ich habe zu danken. Es macht mega, mega Spaß mit euch. Ich höre euch auch sehr gerne zu.
Also das ist schön, das freut uns sehr.
Sehr.
Und dann, nehmen wir wie immer Matt zu zweit gleich noch knallhart auseinander.
Ja.
Gehen wir saufen.
Ja, genau. Nina. Mhm. Weißt du, wofür das ist? Es ist ja heute auch zum letzten Mal. Diese
sind ja, halt
vorprogrammiert, die kommen alle weg.
Die müssen weg. Gut.
Ja, ich wollte dich gerade loben. Nochmal so ein zickiger Ton und ich lasse es.
Dann so, lob mich.
Bitte.
Lob mich richtig, Junge.
Die Überleitung von Matt sagt, er findet die roten Pringles, die gehen bei ihm auch gut rein, zu apropos rot, Matt, was sagt denn dein Herz, wenn du süchtige Menschen siehst? Also das war, würde ich sagen, Grimme-Preis. Pulitzer-Preis. Das
war vielleicht auch ein bisschen albern.
Ein paar Preise auf jeden Fall. Das war mit die eleganteste, die ich seit langem gehört habe.
Ja, also, danke.
Gerne.
Ich bin jetzt völlig angefixt. Haha. Bei Rausch. Nee, im Ernst. Also wir haben ja jetzt nur mit 8% Wissen und Einzelmeinungen um uns geschmissen und es war trotzdem ein tolles Gespräch. Aber sollen wir uns nicht mal einen Rauschprofi suchen?
Ja, können wir gerne machen.
Also weil Rausch ist schon immer da, beschäftigt alle Menschen in allen Kulturen. Erinnerst du dich an diesen Kinderfilm, die wunderbare Welt der Tiere oder so? Da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass Affen irgendwie vergorene Früchte essen, um sich zu besaufen, ergo zu berauschen. Und irgendwie hat ja jeder so seine Rauschecke. Jeder Mensch hat eine. Ich würde da gerne mal mit einer Profi drüber sprechen.
Können wir gerne machen. Mich interessieren auch so, also Rausch auf der einen Seite, aber so Sachen, die dann Kaufsucht, Sexsucht, diese Sachen, wo du jetzt nicht was einnimmst.
Sucht, Sucht, Rausch, Rausch.
Bitte.
Ja.
In diesem Sinne arbeiten wir dran, dann reden wir demnächst mit jemand drüber.
Ja, finde ich gut.
Ansonsten nach wie vor Feedbacks, Vorschläge über die bekannten Social-Media-Kanäle und butterbeidiepsyche@posteo.de. Macht's gut.
Macht's sehr gut.
Butter bei die Psyche.
Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.